Reinhard K. Sprenger. Magie des Konflikts. Warum ihn jeder braucht und wie er uns weiterbringt. Kaum hat die Uhr 6 geschlagen, sitzt der junge Content-Creator Sven auch schon in der Bahn nach Hause. Zwar ist der Newsletter für diese Woche noch nicht ganz fertig, aber das kann er ja auch morgen noch machen. Der 50-jährige Editor Harald hingegen sieht das anders. Wer seinen Soll nicht schafft, muss eben länger bleiben. Hier trifft Arbeitsmoral auf Work-Life-Balance. Ein unlösbarer Konflikt. Denn lösen kann man einen solchen Konflikt nur, indem man die Beziehung auflöst. Dr. Reinhard K. Sprenger findet, gerade heute, da durch die Globalisierung und Digitalisierung immer mehr Interessen, Ansichten und Werte koexistieren, sollten wir lernen, Auseinandersetzungen anzunehmen und zu nutzen, statt sie lösen oder vermeiden zu wollen. Konflikte bilden die Voraussetzung für Zusammenhalt und Zukunftsfähigkeit. Im Beruf, wie im Privatleben und in der Gesellschaft. Warum das so ist, welche Konfliktarten es gibt und wie man in der Praxis am besten mit ihnen umgeht, zeigen dir diese Blinks. Blink Nummer 1. Es ist höchste Zeit für ein neues Konfliktverständnis. Lass uns einen genaueren Blick auf den eingangs beschriebenen Konflikt werfen. Was würdest du an Haralds Stelle machen? Würdest du Sven auf seine mangelnde Arbeitsmoral ansprechen? Oder lieber schweigen und abwarten? Die meisten von uns würden sich wahrscheinlich für letztere Option entscheiden. Wir leben in einer konfliktscheuen Gesellschaft. Ein Grund dafür ist die Angst zu verletzen und verletzt zu werden. So ist es gut möglich, dass Harald die Sache unausgesprochen lässt, um Sven zu schonen. Dadurch jedoch entmündigt er seinen Kollegen, weil er ihm von vornherein nicht zutraut oder auch gar nicht die Chance gibt, gefasst und selbstsicher mit der Kritik umzugehen. Zudem kann es passieren, dass der unausgetragene Konflikt sich ins Innere verlagert. Statt mit Sven Argumente auszutauschen, streitet Harald mit sich selbst und seine Frustration wächst. Aber was ist mit der Wertegemeinschaft des Unternehmens, in dem beide arbeiten? Sollten diese Werte einen solchen Konflikt nicht vermeiden, indem sie als Handlungsorientierung dienen? Leider trifft das nicht ganz zu. Denn in der Regel täuschen Unternehmenswerte lediglich über Differenzen hinweg. Anstatt Zusammenhalt unter den Mitarbeitern zu schaffen, führen sie oft dazu, dass die Mitarbeiter ihre Eigenverantwortung abgeben und Probleme negiert werden. Vielleicht stellt Sven sich ja gar nicht die Frage, ob es für andere Mitarbeiter in Ordnung ist, wenn er seine Tagesaufgaben verschiebt. Schließlich arbeitet er ja in einem Unternehmen, in dem Freiheit und Flexibilität zu den Core Values zählen. Und vielleicht traut Harald sich nicht, den Konflikt anzusprechen, weil er die Unternehmenswerte nicht in Frage stellen will. Die Auswirkungen dieser Konfliktscheue können von schlechter Stimmung am Arbeitsplatz bis zur Tribalisierung der Gesellschaft und politischer Radikalisierung reichen. Denn je obsessiver man versucht, einen Konflikt zurückzudrängen, desto heftiger tritt er hervor. Das wiederum kann fatale Folgen haben, vor allem in unserer globalisierten Welt, in der verschiedenste Kulturen, Religionen und Gewohnheiten aufeinandertreffen. Ein gesteigertes Konfliktpotenzial führt nämlich nur selten zu größerer Konfliktbereitschaft, ganz im Gegenteil. Je komplexer die Gesellschaft, desto elaborierter sind ihre Vermeidungsstrategien. Es ist also höchste Zeit, dass wir lernen, Konflikte zu pflegen, statt sie länger zu vermeiden. Und dazu brauchen wir ein neues Konfliktverständnis. Jeder Mensch erfährt und bewertet die Realität auf seine eigene, subjektive Weise, die durch individuelle Erfahrungen geprägt wird. Die verschiedenen Erfahrungen erzeugen Differenzen und Differenzen erzeugen Dissens. Will sagen, der Konflikt ist nicht die Ausnahme, sondern der Normalzustand. Damit Differenzen aber überhaupt auffallen, braucht es Gemeinsamkeiten. Und wenn es nur der Glaube an eine bessere Zukunft ist. Die magische Wirkung des Konflikts besteht also darin, Differenzen aufzuzeigen und gleichzeitig Verbindungen zu schaffen. Natürlich gibt es auch Auseinandersetzungen, bei denen man auf jede weitere Verbindung verzichten möchte. Wie man solche ganz profanen Streitereien erkennt und meistert, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 2. Es ist eine Kernkompetenz, die nötigen von den unnötigen Konflikten zu unterscheiden. Stell dir vor, du fährst im Auto durch eine fremde Stadt und versuchst angestrengt, dich zu orientieren. Als du vor einer Ampel anhältst, bemerkst du im Wagen neben dir einen Mann, der wie wild mit den Händen fuchtelt. »Geht's vielleicht noch langsamer, du Idiot?« brüllt er dir durch das geöffnete Fenster zu. Da bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als dich zu verteidigen, oder? Nicht unbedingt. Du könntest auch einfach mit den Schultern zucken und weiterfahren. Zu einem Konflikt gehören nämlich mindestens zwei. Einer, der handelt, und einer, der darauf eingeht. Wer behauptet, keine Wahl gehabt zu haben, bemüht das alte Opfernarrativ. Damit macht er sich nicht nur unglaubwürdig, sondern negiert auch die eigene Handlungsfreiheit. Wann aber lohnt es sich, ein Konfliktangebot anzunehmen? Notwendig sind Konflikte vor allem dann, wenn es um die gemeinsame Zukunft geht. Wer sich keine gemeinsame Zukunft vorstellen kann, braucht sich auch nicht streiten, denn dann fehlt die gemeinsame Basis. Bevor du auch dein Fenster herunterkurbelst und zurückpöbelst, solltest du dich also fragen, haben wir eine gemeinsame Zukunft? Den Fahrer wirst du vermutlich nicht wiedersehen, aber vielleicht geht es dir ja um eure Zukunft als Gesellschaft. Wenn du die Frage jedoch bedenkenlos mit Nein beantworten kannst, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen unnötigen Konflikt. Unnötige Konflikte sind solche, die aus Unachtsamkeit, schlechter Laune, Kleinlichkeit, Engstirnigkeit oder aus Missverständnissen entstehen. Also zum Beispiel Auseinandersetzungen, die nur dem Zweck des Rechthabens dienen. Solche Zankereien sind nie zielorientiert. Sie betonen das Trennende, statt das Verbindende zu suchen, und sie kosten Energie, die an anderer Stelle besser eingesetzt werden könnte. Um solche Auseinandersetzungen zu vermeiden, solltest du dir angewöhnen, rechtzeitig Begriffe zu klären, die zu Missverständnissen führen können. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass jeder Mensch die Realität auf subjektive Weise wahrnimmt und bewertet. Das gilt auch für unsere Sprache. Schon relativ simple Wörter wie besenrein oder pünktlich können daher unterschiedlich gedeutet werden. Bei Wörtern wie Gerechtigkeit wird es dann so richtig kompliziert. Blink Nummer 3. Konflikte entstehen durch unauflösbare Ambivalenzen. Das Leben ist voller Mehrdeutigkeiten und Widersprüche. Beispielsweise als Chef oder Chefin möchtest du deinen Mitarbeitern vertrauen, aber auch nicht auf Kontrolle verzichten. Solche Ambivalenzen lassen sich nicht einfach auslöschen. Sie bilden die Grundstruktur des Lebens und sind die Basis für jeden Konflikt. Konflikte entstehen immer dann, wenn in ambivalenten Situationen mögliche Alternativen unterschiedlich bewertet werden. Solche Konflikte können zwischenmenschlich oder intrapsychisch, also als inneres Dilemma, stattfinden. Oft haben sie eine klare Entweder-oder-Struktur, wie im folgenden Beispiel. Angenommen, ein Kind kommt mit Blinddarmentzündung ins Krankenhaus. Der Arzt muss nun entscheiden, ob er operieren oder medizinisch behandeln will. Oftmals reicht eine Antibiotika-Behandlung aus, aber nicht immer. Außerdem ist sie recht zeitaufwendig. Eine Operation dagegen ist immer mit einem Risiko verbunden, hinterlässt Narben, bringt aber auch mehr Geld ein. Welche Entscheidung ist in dieser ambivalenten Situation die richtige? Gar keine. Es gibt keine richtige Wahl, da du die Konsequenzen deines Handelns nicht kennst. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass eine Entscheidung zu negativen Resultaten geführt hat, so weiß doch niemand, ob die Alternative bessere Ergebnisse gebracht hätte. Natürlich gibt es auch Konflikte, die sich nicht durch ein Entweder-Oder entscheiden lassen. Vor allem dann, wenn es um das Austarieren zweier Extreme geht, wie Freiheit und Zwang, Vertrauen und Misstrauen, Stabilität und Wandel. In solchen Fällen ist Ambiguitätstoleranz gefragt, also die Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten. Viele Menschen neigen dazu, Ambiguität zu leugnen oder abzulehnen. Dabei würden die meisten Werte und Prinzipien ohne ihr Gegenstück gar keinen Sinn ergeben. Freiheit ohne Zwang gibt es nicht, und Wandel ist ohne Stabilität nicht vorstellbar. Wer sich trotzdem auf ein Extrem festlegt, wird unbeweglich und nimmt sich selbst die Entscheidungsfreiheit. Außerdem wird ein solcher Mensch große Schwierigkeiten haben, sich mit Andersdenkenden zu verständigen und zusammenzuarbeiten. Aber wie genau geht man mit Ambivalenzen um? Die Voraussetzung von Ambiguitätstoleranz ist die Erkenntnis, dass jede Entscheidung nur vorläufig und situationsabhängig sein kann. Das Leben ist ein ständiges Ausbalancieren, was natürlich nicht heißt, dass man immer die graue Mitte wählen soll. Manchmal ist ein bisschen mehr Kontrolle gefragt, und in einigen Situationen ist Stabilität wichtiger als Wandel. Ambiguitätstoleranz heißt auch, kontextabhängig das eine dem anderen vorziehen und sich gegebenenfalls umentscheiden zu können. Manchmal ist es sogar das Beste, gar nicht zu entscheiden und abzuwarten oder einfach das Oder mit einem Und zu ersetzen. Warum nicht nach wie vor Tonträger verkaufen und digitale Titel über Spotify anbieten? Blink Nummer 4. Psychosoziale Konflikte entstehen dann, wenn unterschiedliche Erwartungen zusammentreffen. Um Konflikte zu analysieren, gibt es zwei verschiedene Ansätze. Wenden wir uns zunächst dem psychosozialen Ansatz zu. Der psychosoziale Ansatz fragt nach den inneren Beweggründen der Konfliktpartner. Meistens sind das unterschiedliche Erwartungen, die auf verschiedenen Erfahrungen basieren. Sie äußern sich entweder als Voraussagen, Herangehensweisen oder Bedürfnisse. Die meisten Menschen haben nie gelernt, sich und andere über ihre Bedürfnisse aufzuklären. Erst wenn diese unerfüllt bleiben, werden sie bewusst erlebt. Leider nehmen sie dann oftmals die Form von Vorwürfen an. Dann heißt es, du hast schon wieder nichts im Haushalt gemacht, statt ich wünsche mir mehr Hilfe im Haushalt. Produktiver wäre es also, sich die eigenen Wünsche und Bedürfnisse bewusst zu machen und offen zu kommunizieren. Dasselbe gilt für Voraussagen und Herangehensweisen. Jede Erwartung dieser Art ist eine persönliche Überlebensstrategie. Wir gehen ja in der Regel davon aus, dass Dinge, die in der Vergangenheit funktioniert haben oder passiert sind, auch in Zukunft funktionieren bzw. passieren. Da wir jedoch alle verschiedene Erfahrungen gemacht haben, unterscheiden sich auch unsere Strategien voneinander. Ein Streit über Voraussagen und Herangehensweisen kann durchaus sinnvoll sein. Destruktiv wird er erst, wenn die Konfliktpartner um jeden Preis an ihren Strategien festhalten wollen, weil sie ihre Erwartungen und Erfahrungen für die einzige Wahrheit halten. Der Konflikt dient dann nicht mehr der Verständigung, sondern der Bestätigung. Auf gesellschaftlicher Ebene zeigt sich diese Bestätigungssucht gegenwärtig als das, was Soziologen Tribalisierung der Öffentlichkeit nennen. Dabei handelt es sich um eine Art kollektives Recht haben, das zum erbitterten Meinungskrieg zwischen Kollektiven und ihren Ideologien führt, wie Vegetariern und Fleischessern, Fahrradfahrern und Autoenthusiasten oder eben Linken und Konservativen. Was hier fehlt, ist eine gemeinsame Vision sowie die grundsätzliche Einsicht, dass es mehr als die eigene Wahrheit gibt. Erst wenn wir unsere Subjektivität anerkennen und lernen, andere Erwartungen zu tolerieren, können wir produktive Konflikte pflegen, die zu einer besseren Zukunft für alle führen. Toleranz allein bringt aber noch keine Einigung. Was also können wir im Konfliktfall tun? Manchmal mag es notwendig sein, an den eigenen Erwartungen festzuhalten. Das hat jedoch immer auch seinen Preis. Je stärker der eine auf seine Wahrheit pocht, desto schwerer fällt es dem anderen, seinen Standpunkt aufzugeben. Frustration ist hier vorprogrammiert. Eine Einigung erreicht man eher, wenn man seine Erwartungen fallen lässt. Manchmal kann das regelrecht erlösend sein. Außerdem schützt man sich so vor Enttäuschungen. Die dritte Option ist die Verhandlung. Dazu werden die verschiedenen Erwartungen geäußert, erläutert und verglichen. Anschließend wird versucht, eine gemeinsame Schnittmenge zu finden. Wenn es keine Schnittmenge gibt, wird der Konflikt entweder aufgeschoben oder aufgelöst, indem sich die Konfliktpartner voneinander trennen. Blink Nummer 5. Psychosoziale Konflikte können zu Selbstbegegnung und Selbstachtung anregen. Angenommen, du kommst von der Arbeit nach Hause, dein Partner steht am Herd. Erwartungsvoll gehst du in die Küche, doch statt eines Kusses bekommst du nur einen Rüffel, weil du mit deinen Schuhen den frisch geputzten Boden dreckig gemacht hast. Und schon steckst du mittendrin im sogenannten Eigenwertkonflikt. Der Eigenwert ist ein Selbstbild, das dich so zeigt, wie du gesehen werden willst. Wie du redest, dich kleidest, welches Auto du fährst. Das alles kann Ausdruck des Eigenwerts sein. Der Eigenwert ist also nicht der Wert, den du dir selbst gibst, sondern der, den andere dir zuschreiben. Dieser Wert drängt ständig nach Bestätigung. Wird sie ihm entzogen, beginnt der Kampf. Deinem Partner geht es wahrscheinlich nicht nur um deine dreckigen Schuhe, er fühlt sich grundsätzlich nicht genug wertgeschätzt. Oder anders gesagt, du hast seinen Eigenwert nicht anerkannt. Was anerkannt wird, ist nämlich Verhandlungssache. Wer sich allzu sehr von Anerkennung abhängig macht, wird daher immer wieder in Ego-Kämpfe geraten und immer wieder enttäuscht werden. Das heißt natürlich nicht, dass man jeden Anspruch auf Anerkennung ablegen sollte. Vielmehr geht es auch hier darum, offen zu kommunizieren und die Balance zu wahren zwischen Eigenwert und Selbstachtung. Wer sich selbst achtet, ist resilienter und unabhängiger. Eigenwertkonflikte können dazu animieren, diese Selbstachtung zu stärken. Und sie können zur Selbstbegegnung anregen. Hierzu eine kleine Übung. Male dir eine Person aus, die alle Eigenschaften vereint, die du unsympathisch findest. Hast du jemanden vor Augen? Gut, dann verliere ihn nicht aus dem Blick, denn das ist dein Schatten. Als Kind hattest du noch eine ganze Palette von Handlungsoptionen zur Auswahl. Weinen oder hart bleiben, Starrsinn oder Anpassung. Je nachdem, in was für einem Umfeld du groß geworden bist, hast du mit der Zeit jedoch gelernt, bestimmte Handlungsweisen zu unterdrücken, die nicht geduldet wurden. Diese unterdrückten Handlungsweisen sammeln sich in deinem Gegenbild, dem Schatten. Oftmals gerät man gerade mit solchen Menschen in einen Konflikt, die dieser Schattenfigur besonders ähneln, also genau das tun, was man sich selbst verbietet. Wenn du das nächste Mal mit jemandem aneinander gerätst, der dich besonders auf die Palme bringt, bedenke also: Dieser Mensch repräsentiert wahrscheinlich einen Teil von dir, den du verdrängst. Versuche, positive Aspekte in seinem Verhalten zu finden und seine schattenhaften Eigenschaften als Teil deiner selbst zu akzeptieren. So wirst du nicht nur mehr Verständnis aufbringen, sondern auch an Gelassenheit und Flexibilität gewinnen. Link Nummer 6. Konflikte entstehen immer innerhalb eines konkreten sozialen Systems. Der psychosoziale Ansatz, den wir in den letzten beiden Blinks behandelt haben, entspricht unserer Gewohnheit, die Gründe für ein bestimmtes Konfliktverhalten im Individuum zu suchen. Geprägt wurde dieser Ansatz vor allem durch Sigmund Freuds psychotherapeutische Theorien und Methoden. Es gibt jedoch noch einen zweiten Ansatz. In Abgrenzung zu Freud betonte der Soziologe Niklas Luhmann, dass Menschen nicht nur aus intrinsischer Motivation handeln, sondern vor allem miteinander interagieren. Der systemische Ansatz fragt daher nicht nach inneren Beweggründen, sondern nach den äußeren Umständen. Nach dem, was zwischen den Konfliktbeteiligten geschieht und nach dem Einfluss der Institution, innerhalb derer der Konflikt stattfindet. Gerade für Führungskräfte ist es wichtig, jeden Konflikt auch als systemischen Konflikt zu betrachten. Als Führungskraft bist du eben kein neutraler Beobachter, sondern Repräsentant eines Unternehmens. Was du beobachtest, ist also auch die Anpassung der Mitarbeiter an den Umstand des Beobachtetwerdens durch dich, die Institution. Aus diesem Grund solltest du immer auch dich selbst während deiner Beobachtungen beobachten. Leider besteht insbesondere in Unternehmen die Tendenz, den Einfluss der Institution zu übersehen und institutionelle Probleme zu individualisieren. Nehmen wir mal an, du möchtest, dass deine Mitarbeiter ehrlich sind. Wenn nun jemand unehrlich zu dir ist, wirst du diese Unehrlichkeit vermutlich als persönliche Eigenschaft des Mitarbeiters verurteilen. Frage dich stattdessen lieber: Wie unterstütze ich als Teil der Institution die Unehrlichkeit meiner Mitarbeiter? Vielleicht hast du in der Vergangenheit mit Sanktionen reagiert, wenn jemand ehrlich einen Fehler gestanden oder seine Kollegen offen kritisiert hat. Die nächste Frage wäre dann: Mit welchen Rahmenbedingungen kann ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass meine Mitarbeiter von nun an ehrlich sind? Weiterhin gibt es Konflikte, die fast zwangsläufig aus der Struktur des Unternehmens resultieren. Wenn der Finance-Controller mehr Sparsamkeit anmahnt und der Marketer neue Ausgaben vorschlägt, wenn die Betriebsrätin mehr Freiräume fordert und das Management mehr Kontrolle will, dann sind das strukturelle Konflikte, die leider allzu oft persönlich werden. Dann wirft der Marketer dem Controller Kleinlichkeit vor und der Controller dem Marketer Verschwendungssucht. Solche Konflikte sind absolut notwendig. Sie halten das Unternehmen am Leben. Problematisch wird es erst, wenn eine Seite immer wieder gewinnt, von Anfang an bevorzugt wird oder wenn strukturelle Widersprüche geleugnet werden. Dann ist die organisatorische Gewaltentrennung aufgehoben und es droht die Krise. Blink Nummer 7. Gute Führung heißt, Konflikte organisieren. Wozu ist ein Unternehmen eigentlich da? Es schafft Dinge, die ein Einzelner nicht schaffen würde, wie zum Beispiel die Erforschung, Produktion und Vermarktung eines Medikaments. Damit derlei komplexe Vorhaben gelingen, muss das Unternehmen verschiedene Aufgaben auf mehrere Einheiten aufteilen. Diese Einheiten verfolgen unterschiedliche Prioritäten, so wie der Marketer und der Controller aus dem vorherigen Beispiel. Die Funktionsweise und Zusammenarbeit der einzelnen Einheiten wird von der Organisation bzw. dem Management geregelt. Dieses bestimmt zum Beispiel das Budget, das der Marketer für seine Kampagnen ausgeben darf. Was aber, wenn etwas Unvorhergesehenes geschieht? Eine Wirtschaftskrise etwa oder die Gründung eines neuen Konkurrenzunternehmens. In diesen Fällen kommt die Führung zum Einsatz. Sie springt dann ein, wenn die gewohnten Regelungen ausfallen und widersprüchliche Prioritäten neu austariert werden müssen. Als die Märkte noch weitestgehend regional und berechenbar waren, mag das die Ausnahme gewesen sein. Unternehmen konnten sich also für gewöhnlich an ihre einmal gesetzten Regeln, Werte und Ziele halten. Heute jedoch ist die Ausnahme zum Normalzustand geworden, weshalb kompetente Führung immer wichtiger wird. Flexibilität ist gefragt, um auf die rasanten Veränderungen der Märkte eingehen zu können. So mag es in einigen Situationen sinnvoll sein, das Marketingbudget zu kürzen, in anderen sollte es erhöht werden. Solche Entscheidungen müssen ständig neu getroffen werden. Dafür braucht es den strukturellen Konflikt. Kompetente Führungskräfte versuchen daher nicht, Konflikte zu vermeiden und sich auf die Organisation zu verlassen. Denn sobald die Prioritäten einer einzelnen Einheit dauerhaft überwiegen, bekommt das Unternehmen Schlagseite und kann nicht mehr richtig navigieren. Was dann passiert, zeigt der Niedergang vom Filmhersteller Kodak, der die Digitalisierung zu lange verweigert hat. Aber was genau bedeutet das nun für Führungskräfte? Es bedeutet erstens, dass sie zwischen Einheiten vermitteln müssen, die im strukturellen Dauerclinch liegen. Dazu sollten sie ein Bewusstsein dafür schaffen, dass jede Einheit rational ihre Prioritäten verfolgt. Zweitens bedeutet es, dass jede Entscheidung zugunsten einer bestimmten Einheit reversibel und kontextabhängig sein muss. Drittens dürfen sie sich nicht verführen lassen, Eindeutigkeit zu versprechen. Viertens, sie brauchen Urteilskraft, um trotz aller Unsicherheit immer wieder starke Entscheidungen zu treffen. Und fünftens, sie müssen ihren eigenen Einfluss auf Auseinandersetzungen beobachten und aufpassen, dass konfliktäres Verhalten nicht sanktioniert, sondern gefördert wird. Aber produktive Konflikte können doch nur entstehen, wenn es ein gemeinsames Fundament gibt. Was also ist das Gemeinsame zwischen den verschiedenen Einheiten im Unternehmenskontext? Die Antwort ist ganz klar: der Kunde. Er ist der einzige feststehende Wert. Der gemeinsame Fokus auf diesen Wert erzeugt Solidarität und bildet damit die Basis für den produktiven Konflikt. Blink Nummer 8. Ein produktiver Umgang mit Konflikten folgt bestimmten Prinzipien. Nur wenn diese versagen, sollte der Konflikt gelöst werden. Die meisten Konflikte entstehen aus unterschiedlichen Erwartungshaltungen oder strukturellen Widersprüchen, die sich nicht so einfach auflösen lassen. Ziel eines Konflikts ist also nicht die Lösung, sondern das gemeinsame Weitermachen trotz Differenzen. Was im Konfliktgespräch verhandelt werden muss, ist also die Vision, wie dieses Weitermachen aussehen kann. Erinnerst du dich an Harald aus der Einleitung? Wie die meisten wird er wahrscheinlich so lange abwarten und Beweise für Svens Fehlverhalten sammeln, bis ihm irgendwann der Kragen platzt. Das Problem bei diesem Vorgehen ist, Sven bekommt überhaupt keine Chance, sein Verhalten zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen. Außerdem wird ihm Haralds Reaktion absolut überzogen vorkommen. Oder noch schlimmer, unter Umständen erinnert er sich nicht mal an die Vorfälle, die ihm vorgeworfen werden. Das Beispiel zeigt, wie entscheidend der Zeitpunkt für ein produktives Konfliktgespräch ist. Kaum jemand wird imstande sein, klar zu denken, wenn der Zorn oder Schmerz wegen eines Konflikts noch frisch ist. Daher sollte man eine Weile abwarten, nachdem man aneinander geraten ist. Aber nicht so lange wie Harald. Passt der Zeitpunkt, gilt es nun, auf die Prinzipien produktiver Konfliktmoderation zu achten. Das erste Prinzip lautet: Ich statt du. Wenn man davon ausgeht, dass es kein objektives Richtig und Falsch gibt, kann man dem anderen auch keine Vorwürfe machen. Stattdessen sollte man formulieren, was man selbst erwartet, fühlt oder wahrnimmt. Dabei ist es wichtig, dass die Konfliktpartner einander respektieren, aber nicht schonen. Weiterhin sollte sich die Kritik nie an die Person richten, sondern ihr Verhalten betreffen und dabei unbedingt spezifisch bleiben. Wer seinem Partner vorwirft, er würde sich nie um den Haushalt kümmern, wird auf wenig Verständnis stoßen. Stattdessen könnte die Botschaft lauten: Es stört mich, dass ich den Abwasch heute allein machen musste. Auch Schuldzuweisungen sind meistens kontraproduktiv. Dem vermeintlich Unschuldigen geht es dabei nämlich meist nicht um die Verständigung, sondern darum, auf der sicheren Seite zu sein. Stattdessen sollte die Veränderung und gemeinsame Zukunft im Fokus stehen. Die letzten beiden Prinzipien betonen noch einmal die Notwendigkeit des Gemeinsamen. Nur wenn beide Konfliktpartner den gemeinsamen Vorteil statt des eigenen Vorteils verfolgen, können sie zu einer Einigung finden. Diese Prinzipien bilden die Zauberformel, mit der die Konfliktmoderation gelingen kann. Nur wenn wirklich kein Kompromiss möglich ist, sollte der Konflikt aufgelöst werden. Das kann entweder bedeuten, dass man sich innerlich vom Konflikt löst oder physisch voneinander trennt. Bevor du dich aber für eine Versetzung, Kündigung oder Scheidung entscheidest, solltest du sicher sein, dass deine Lösung keine Flucht vor dem Konflikt ist. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass das Leben nicht aus Gut und Schlecht, Schwarz und Weiß, richtig und falsch besteht, sondern aus Ambivalenzen und Widersprüchen. Diese Mehrdeutigkeit erzeugt zwangsläufig Differenzen, denn jeder erfährt, deutet und bewertet die ambige Realität auf subjektive Weise. Aus diesen Differenzen wiederum entstehen Konflikte. Der Konflikt ist also keine negative Ausnahmesituation, wie die meisten Menschen denken, sondern absolut alltäglich, natürlich und sogar notwendig. Im Unternehmenskontext etwa sorgen strukturelle Auseinandersetzungen dafür, dass Firmen in unsicheren Zeiten flexibel und beweglich bleiben. Kompetente Führungskräfte versuchen daher nicht, Konflikte zu vermeiden, sondern produktiv zu nutzen. Und das sollten wir auch lernen. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist Toleranz gegenüber Ambivalenzen und den Wahrheiten der anderen. Und hier noch zwei Tipps, die du so konkret umsetzen kannst. Richte regelmäßige Konfliktforen ein. Konflikte im Unternehmen kann und sollte man nicht vermeiden. Viele Führungskräfte reagieren jedoch erst auf Auseinandersetzungen, wenn die Leistungen der Mitarbeiter davon beeinträchtigt werden. Dann ist der Konflikt in der Regel jedoch bereits hochgekocht. Regelmäßige Konfliktforen sind eine Möglichkeit, um eine unnötige Eskalation zu vermeiden und produktive Konfliktgespräche zu ermöglichen. Im Familienkontext heißt so etwas Familienkonferenz. Im Unternehmen nennt man es Teamentwicklungsworkshop. Dabei wird idealerweise ein neutraler Moderator eingeladen, um mit allen Beteiligten außerhalb des Arbeitsplatzes über strukturelle Konflikte, soziale Dynamiken, Kommunikation und Kooperation zu sprechen. Trainiere deine Konfliktfähigkeit. Die meisten Menschen scheuen sich vor Konflikten. Was also kannst du tun, um deine Angst zu überwinden und konfliktfähiger zu werden? Übe dich im Perspektivwechsel, indem du beispielsweise Freundschaften zu Menschen pflegst, die andere Gewohnheiten, Interessen und Ansichten haben. Oder indem du Zeitungen liest, deren politische Tendenz der deinen widerspricht. Oder indem du dich über Themen informierst, die dich eigentlich nicht interessieren. Leicht ist das nicht, da der Mensch die Bestätigung dem Zweifel vorzieht. Doch es lohnt sich garantiert. Das waren die Blinks zu Magie des Konflikts von Reinhard K. Sprenger. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg bei deinen Konflikten. Bis zum nächsten Mal.